Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, seit ich 2000 das erste Mal in Israel war, habe ich ein neues Verhältnis zu dem Land. Israel, das Land der Bibel und des Volkes Israel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht. Wer in einer Gemeinde aufgewachsen ist, der hat Christenlehre, Jungschar, Kindergottesdienst, Religionsunterricht und oder Konfirmationszeit gehabt. Und dem ist ja Israel auch ganz vertraut. Wie viele Geschichten haben wir gehört, gelesen, gespielt, darüber geredet? Und trotzdem, irgendwie blieb das Land fremd, weit weg aus einer anderen Zeit. Aber wenn du in Israel bist, dann ist vieles gegenwärtig, lebendig. Du kannst das alles neu sehen, kannst es berühren, kannst dem nachgehen, schmecken, riechen, hören. Du fährst mit dem Schiff auf dem See Genezareth, stehst an der Westmauer des ehemaligen Tempels. Du nimmst die Einsamkeit der jüdischen Wüste wahr und die Quirligkeit der Städte und Dörfer Galiläas. Und durch all diese Eindrücke werden dir die Texte der Bibel auf neue Weise lebendig. Mir sind seitdem das Volk und das Land Israel ans Herz gewachsen. Insoweit verstehe ich Paulus, der ja ein frommer Israelit war, wenn er dann schreibt: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Christus und der Heilige Geist haben an seinem Herzen gearbeitet. Er benennt sie als Zeugen für das, was ihn zutiefst bewegt. Wie ist das bei uns? Bei dir und bei mir? Leben und reden wir in Christus? Ist sein Wort der Maßstab, nicht nur am Gottesdienst oder im Gottesdienst oder am Sonntag, sondern jeden Tag? Wenn ich den neuen Werbespruch 24/7, die ganze Woche, den ganzen Tag, heute zunehmend lese, für Läden, Fitnessstudios und so weiter, online sowieso, dann beschreibt das ja eigentlich unser Christsein. Wir sind den ganzen Tag, die ganze Woche Christ, also immer. Denken, reden und handeln wir, CO 24/7? Nun geht es Paulus in seinem Brief ja um die bleibende Bedeutung des Gottesvolks, das ab Kapitel 12 des ersten Buches der Bibel in besonderer Weise im Mittelpunkt steht und bis ins letzte Buch der Offenbarung hinein im Mittelpunkt bleibt. Paulus will nicht in erster Linie Lehrsätze der Theologie formulieren, sondern ein persönliches Bekenntnis. Das heißt, das Schicksal Israels berührt ihn existenziell, tief in seinem Herzen. Die Gegenwart Gottes in ihm prägt ihn ganz. Einmal als Gewissen, das die Stimme der Seele ist, und als Schmerzen, die Stimme des Körpers sind. Ich gestehe, dass ich seit meinem Besuchen in Israel ähnlich denke und fühle. Die Texte der Bibel über Israel berühren mich in besonderer Weise. Zum Beispiel Amos 5, Vers 2 und 3. die Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe. Und zugleich auch das Losungswort von Freitag, das im Propheten Zephania steht. Zephania 3, 14 und 15. Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel. Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Aber die Geschichte der Juden bis in die Neuzeit fordert mich heraus. Die Verachtung, der die Juden im sogenannten christlichen Abendland ausgesetzt waren, sichtbar in vielen Skulpturen, wie zum Beispiel der sogenannten Judensau an der Stadtkirche in Wittenberg. Und dann die Vernichtung von 6 Millionen Juden in KZs und bei Erschießungskommandos in Europa. 6 Millionen Einzelschicksale, deren einziger Fehler war, Jude zu sein. Wir haben gerade letzte Woche oder dieses Wochenende schließt die Ausstellung im Archäologiemuseum über 25 jüdische Familien, die in Chemnitz gelebt und gearbeitet und gewirkt haben und deren Schicksal. Ich kann mit Paulus sagen, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. In Vers 3 heißt es dann, denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Als Sohn einer jüdischen Mutter ist Paulus ja selbst Jude und für ihn sind die Schmerzen noch um vieles größer, dass er bereit ist, sein Leben einzutauschen gegen das Heil seines Volkes. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder. Und er folgt darin nicht nur Mose, der nach dem Bau des goldenen Kalbs durch die Israeliten für diese eintritt und sein eigenes Heil für das des Volkes geben will. 2. Mose heißt es dazu, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und er folgt darin auch Jesus, der die Sünde seines Volks auf sich genommen hat, für sie gelitten und für sie gestorben ist. Im 1. Johannesbrief steht es auch, in Kapitel 4, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und dann nochmal in dem Vers 16, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe ist, der bleibt in Gott und er gibt das Opfer. Was ist eigentlich das Besondere am jüdischen Volk? Warum kann uns als Christen das Volk Israel nicht egal sein? In den Kapiteln 9 bis 11 führt Paulus das sehr umfangreich aus. In unserem Text fasst er es in 2 Versen zusammen. Noch einmal Vers 4. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst. Und die Verheißungen. Warum gehört den Israeliten dies alles? Weil es ihnen von Gott geschenkt wurde. Gehen wir die einzelnen Geschenke einmal durch. Ihnen gehört die Kindschaft. Gott spricht immer wieder davon, dass Israel sein erstgeborener Sohn ist. Menschlich betrachtet ist es wie eine Adoption. Er, Gott selbst, sorgt für sein Volk. Und deswegen ist Gott auch schon im Alten Testament der Vater Und Jesus unterstreicht das, als er seinen 12 jüdischen Jüngern das Vaterunser lehrt. Ihnen gehört die Herrlichkeit. Gott wohnt in seiner Mitte. Gott ist mitten unter ihnen und seine Herrlichkeit breitet sich dort aus. Ihnen gehören die Bundesschlüsse. Immer wieder hat Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Er hat sich zu diesem Volk bekannt und ist treu geblieben. Ihnen gehört der Gottesdienst. Die Anbetung, das Feiern unter der Leitung des Geistes Gottes, der Lobpreis, der die Größe Gottes in den Mittelpunkt stellt. Ihnen gehören die Verheißungen. Ja, Gott hat sich dazu bekannt, einen sicheren Ort zu schaffen, das Volk wachsen zu lassen und letztlich das Friedensreich zu gründen, in dem alle Völker gemeinsam mit ihm leben werden. In Vers 5 geht es dann noch weiter, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Ihnen gehören also die Väter. Abraham, Isaak, Jakob, Mose. Glaubensväter, an deren Weg sich der Geist Gottes erweist. Und ihnen gehört Christus, der Messias, auch wenn das Judentum ihn ablehnt. Ich habe im Religionsunterricht immer so formuliert, die Juden warten auf den Messias, die Christen haben ihn schon erkannt. Oder wie es Shalom ben Korin noch besser sagt, der Glaube Jesu verbindet Juden und Christen. Der Glaube an Jesus trennt Juden und Christen. Welch ein Vorrecht, dass Jesus und die Apostel den Weg zum Gott Israels auch für uns geöffnet haben. Paulus beschreibt das später in dem bekannten Bild vom Ölbaum. Wir als Nichtjuden wurden als der wilde Ölzweig in den Ölbaum, also das Volk Israel, eingepropft. Wir dürfen dazugehören. Welch ein Vorrecht. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Und wenn wir jetzt gemeinsam in den ersten Teil unseres Textes noch einmal zurückgehen, was macht diese Aussage des Paulus mit uns? Ich lese noch mal die ersten beiden Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Als Christ gehöre ich dazu, bin Teil des Gottesvolks, eingepfropft. Könnt ihr verstehen, mit welcher großer Bewegung ich Anteil nehme an dem Schicksal der Juden hier und in Israel? Unser Israel-Sonntag, den wir heute begehen, dient einmal der Vergewisserung, dass wir Juden und Christen zusammengehören. Zum anderen erinnert er an die Zerstörung Jerusalems. Im jüdischen Kalender steht dies am Tisha B'Av. Das ist also der 9. Tag des Monats Av, der in diesem Jahr am 22. und 23. Juli lag. Ein Tag zur Erinnerung der mehrmaligen Zerstörung Jerusalems. Nebukadnezar 586 vor Christus, die Römer 70 nach Christus und dann im Jahr 136 die Einebnung oder, wie es auch genannt wird, das Umpflügen der Stadt. So haben es die Römer genannt. Und an diesem Tag begannen auch 1942 die Massendeportationen aus dem Warschauer Ghetto. Ich denke, die Nazis haben den Tag nicht zufällig gewählt. Für die Juden ein Tag der Besinnung, aber auch des Wiederaufbaus. Ich bin sehr froh, dass uns der Israelsonntag den Weg öffnet zu mehr Verbindung zwischen dem Ölbaum und dem eingepropften wilden Ölzweig. Zu mehr Empathie mit den Juden in unserem Land und in Israel. und damit zu einem echten Mitgefühl. Die Auseinandersetzungen und Kriege in Nahost machen mich sonst ratlos. Die Politiker müssen nach Antworten suchen, um zu Frieden und Verständigung zu gelangen. Ich kann nur mitleiden mit den Toten, Verwundeten und deren Angehörigen, den Opfern des Überfalls der Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023. Zum Beispiel mit Odit Lifschitz, ein Bewohner des Kibbutz Netzorts. Wer das Plakat zu diesem Sonntag gesehen hat, der hat sein Haus, was mal ein Haus war, gesehen, beziehungsweise seinen Kakteengarten eigentlich, den man da nur noch sah. Sein Garten ist eben dort abgebildet. Ein Viertel der Bewohner dieses Kibbutz wurden getötet oder entführt. Ein Drittel der Geiseln stammen aus diesem Kibbutz. Und sie haben sich immer für Verständigung und ein friedliches Zusammenleben eingesetzt. Solange es möglich war, haben sie sich um Hilfen für bedürftige Bewohner des Gazastreifens gekümmert. Heute scheinen Verständigung und ein friedliches Zusammenleben weit entfernt. Auch darüber habe ich große Traurigkeit und Schmerzen in meinem Herzen. Die Feinde Israels erheben sich weiterhin. Und trotzdem, die Frage, sind Militär und Waffen die einzige Lösung? Ich lese meine Bibel dort etwas anders. Wenn Israel umkehrt, wenn wir umkehren zu dem Gott, der Israels und unsere Hilfe ist, so werden wir errettet werden, heißt es. In der Geschichte Israels wird auch erkennbar, wie sehr die Spaltung und Uneinigkeit den Segen Gottes verhindert. Eine neue Einheit Israels ist nötig. An dem Gedenktag am Tisha B'Av werden in den Synagogen mehrmals die Klagelieder Jeremias gelesen. In den letzten beiden Versen dieses biblischen Buches heißt es, bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Auch wenn du uns ganz verworfen hast und über uns so sehr erzürnt warst. Darum beten wir und darum hoffen wir. Gott, der Herr ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Wenn wir jetzt das Lied 144 singen, singen wir das als Bußlied, habe ich ja schon angekündigt, als Beichtlied für uns selber und für Israel.